Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom High Running Podcast. Und ja, vielleicht kannst du es hören, ich habe eine Erkältung. Das ist mir auf die Nebenhöhlen geschlagen, jetzt kommt noch der Husten dazu und ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit durchlabere. Also seht es mir nach, sollte ich hier irgendwie mal kurz zum Wasserglas greifen oder zu meiner Chai-Latte, dass ich zwischendrin vielleicht mal ab und an was trinken muss, weil der Hals zu trocken wird. Übrigens trinke ich gerade von Krüger so eine Chai-Latte. Das ist keine Werbung an dieser Stelle, aber die schmeckt echt geil. So eine Chai-Latte mit Vanille und Pistazie. Kann ich nur empfehlen, ist super lecker. Erinnert ein bisschen an Weihnachten. Wenn man sich draußen anguckt, dass schon die durch die ganze Hitze die Blätter alle schon braun sind, da kriegt man schon wieder Wintergefühle. Nein, Spaß beiseite. Ich wollte aber auch nochmal Danke sagen. Also ich bin echt überwältigt von euren Nachrichten, die ich erhalten habe in den letzten Wochen. Und der High Running Podcast, den gibt es ja noch nicht so lange. Und es gibt diesen, oder meinen anderen Podcast, den Schneller werden Podcast, den gibt es jetzt schon über 2 Jahre. Und das Feedback, was ich jetzt von euch, von der HYROX Community bekomme, ist wirklich ja überwältigend. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für alle, die jetzt irgendwie neu bei diesem Podcast sind, für alle, die neu ins Coaching gekommen sind. Es ist einfach meine große Leidenschaft und ich bin schon so lange in dieser Szene, also vielleicht ist nicht in der HYROX-Szene an sich, aber durch meine langjährige Erfahrung im Leistungssport, ich mache mein Leben nichts anderes und ich weiß, ich habe vielleicht nicht diese große Reichweite in den sozialen Medien. Da gibt es deutlich andere Sportler, Athleten, die da so viel Reichweite erzeugen, dass man da natürlich medial vielleicht ganz anders drauf aufmerksam wird und vielleicht jemand wie ich dann irgendwie in der großen Masse untergeht. Aber ich freue mich dann trotzdem darüber, weil ich halt eben kein klassischer Influencer bin, der halt eben viel Content produziert, viele Reels erstellt und vielleicht auch, ich will nicht sagen belanglose Reels erstellt, sondern ich bin halt eben immer bei meinen Athleten, ich bin immer, ja, abseits des Social-Media-Kanals immer sehr stark vernetzt mit meinen Sportlern. Und deswegen freut es mich einfach, dass jetzt auch über andere Wege ja viele jetzt einfach diesen Podcast gefunden haben und ich da auch positives Feedback von euch bekomme. Und darum oder deswegen wollte ich einfach auch nochmal Danke sagen. Vielleicht sonst noch, mich haben auch so ein paar Nachrichten erreicht. Also für diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen, es war ja der Waldbrand, beziehungsweise hier in der Eifel in Belgien, das Hohe Venn. Es war ja so ein krasser Brand. Und ich wohne gar nicht so weit entfernt davon. Also das ist Luftlinie, sind es vielleicht 5 Kilometer, wo dieses Gebiet oder 6 Kilometer, wo dieses Gebiet gewesen ist. Und wir haben tatsächlich bei uns hier zu Hause, mussten wir Fenster und Türen geschlossen halten, weil man konnte es draußen nicht aushalten. Und es war so krass. Und 2 Dörfer weiter mussten auch Menschen evakuiert werden. Also ich wohne in Monschau, ich bin quasi in dem Gebiet, wo dieser Brand war. Gott sei Dank ist das Ganze jetzt unter Kontrolle. Dementsprechend ist auch alles in geregelten Bahnen, kann man fast sagen. Von daher wisst ihr auch da Bescheid. Ihr habt es euch gewünscht. Wir sprechen heute über Leistungsdiagnostik. Man könnte auch sagen, Leistungsdiagnostik verstehen. Was ist Laktat? Was ist Spiro? Welchen Schwellentest kann man machen und was ist vielleicht auch NIRS, was ich besonders spannend finde. Warum Laborwerte letztendlich wertvoll sind, aber nicht immer automatisch die Wahrheit über deine Leistung erzählen. Genau darum soll es heute gehen. Und ich habe wieder für euch eine kleine Überraschung. Ich habe es auf Instagram schon angekündigt. Wenn ihr unten in die Shownotes guckt, habe ich einen Rechner erstellt, einen HYROX-Zonenrechner, in dem ihr, wenn ihr einen Feldtest macht oder einen Schwellentest macht, über den spreche ich auch gleich nochmal, dann könnt ihr mit den Ergebnissen aus dem Schwellentest, könnt ihr in diesen Zonen-Calculator, könnt ihr eure Werte eintragen und ihr bekommt dann eure persönlichen Trainingszonen ausgespielt, inklusive Compromised Running, inklusive wenn ihr vorermüdet seid, in welchen Zonen solltet ihr eigentlich laufen? Ihr könnt da im Prinzip auch eure Race-Geschwindigkeit angeben, ne? Und wenn ihr sagt, ihr wollt bei einem HYROX eine 4er-Pace laufen, ihr habt aber beispielsweise eine Schwelle von 4.10, dann steht dann da unten zum Beispiel dabei, das ist so und so viel Prozent über deinem aktuellen Leistungsniveau. Also Es gibt vielleicht ein Stück weit Orientierung, das kannst du dir gerne unten auf dem Link, da kommst du wieder auf meine Webseite, da kannst du deinen Namen angeben, deine E-Mail und dann bekommst du im Prinzip diesen Test zugeschickt und den kannst du dann, ja, immer dann, wenn du einen neuen Test machst, auch immer wieder benutzen. Also es ist jetzt nicht, was du nur einmalig machen kannst, sondern regelmäßig. Aber ich will gar nicht mehr so viel drumherum reden, sondern lasst uns einfach starten. Und ich würde sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen bei High Running, deinem High Rocks und Running Podcast mit Profisportler Alexander. Er gehörte zu den schnellsten 400-Meter-Läufern Europas und zählt heute zu den gefragtesten High Rocks Coaches. Wenn du schneller werden willst, deine Performance verbessern möchtest und wissen willst, wie Profis wirklich trainieren, dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du Insights, Unterhaltung und eine gewaltige Portion an Motivation. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, sprechen wir über Leistungsdiagnostik. Und Leistungsdiagnostik klingt erst einmal ziemlich eindeutig. Ja, man geht irgendwo hin ins Labor, man läuft auf einem Laufband oder man fährt auf einem Ergometer, man bekommt vielleicht eine Maske auf, dann wird Blut am Ohrläppchen abgenommen und anschließend bekommt man einen schönen Bericht mit ganz, ganz vielen Zahlen. Übrigens, an dieser Stelle viele Zahlen, Daten, Fakten. Auch da nochmal danke für alle, die den Persönlichkeitstest gemacht haben. Und wer hätte gedacht, es sind sehr, sehr viele blaue und rote dabei. Denn man muss ehrlicherweise auch sagen, jemand, der sich für dieses Race richtig interessiert, der will sich ja auch verbessern. Alle, die vielleicht grün veranlagt sind, die haben sich noch gar nicht mit irgendwelchen Trainingsplänen auseinandergesetzt. Die wollen ja einfach nur in der Community vielleicht auch gemeinsam Sport machen und die interessiert es auch nicht so. Deswegen lag es ziemlich nahe, dass viele rot und blau sind an dieser Stelle. Also, es gibt viele Zahlen, die wir bekommen. Wir bekommen einen VO2-Max-Wert. Wir ermitteln Laktatwerte. Wir ermitteln unsere Schwellen. Wir ermitteln Herzfrequenzbereiche. Wir ermitteln unsere Trainingszonen. Und häufig entsteht dann der Eindruck, ja, jetzt wissen wir genau, was der Athlet kann, beziehungsweise was der Athlet trainieren muss. Aber so einfach ist es nicht. Denn eine Leistungsdiagnostik misst immer nur bestimmte Teile unseres Körpers beziehungsweise bestimmte Reaktionen auf Belastung. Und deshalb möchte ich heute einmal ganz ausführlich erklären, was eigentlich hinter den verschiedenen Verfahren steckt. Wenn wir über Laktatdiagnostik sprechen, wenn wir über Spiroergometrie sprechen oder einen einfachen 30-Minuten-Schwellentest machen. Oder wenn wir auch über NIRS sprechen, also eine lokale Messung der Sauerstoffversorgung direkt am Muskel. Und vor allen Dingen möchte ich erklären, warum diese Verfahren nicht gegeneinander arbeiten, sondern sich vielleicht auch gut ergänzen können. Denn vereinfacht gesagt können wir drei Ebenen unterscheiden. Bei der Spiroergometrie, da schauen wir uns letztendlich über die Atmung das ganze Gesamtsystem von uns an. Wenn wir Laktat messen, schauen wir nicht über die Atmung, sondern wir schauen uns das Blut an und gucken auf die metabolische Reaktion des Körpers. Und wenn wir NIRS betrachten, dann schauen wir lokal direkt auf einen einzelnen Muskel unter Belastung. Und genau diese Unterschiede macht letztendlich eine Leistungsdiagnostik meiner Meinung nach auch richtig spannend. Was wollen wir denn überhaupt messen? Also bevor wir darüber sprechen, welche Diagnostik besser oder schlechter ist, sollten wir uns erst einmal überlegen, was wollen wir eigentlich wissen? Denn die Frage, wie fit bin ich, ist eigentlich viel zu ungenau. Wir könnten zum Beispiel wissen wollen, wie groß ist meine maximale Sauerstoffaufnahme? Wie gut kann mein Körper Sauerstoff transportieren und nutzen? Bei welcher Intensität verändert sich meine Atmung deutlich? Bei welcher Belastung steigt mein Blutlaktat stärker an? Wie lange kann ich eine bestimmte Geschwindigkeit stabil halten? Oder ist vielleicht gar nicht mein Herz-Kreislauf-System der limitierende Faktor, sondern vielleicht sogar ein bestimmter Muskel? Und genau deshalb gibt es eigentlich auch nicht den perfekten Test, weil jeder Test betrachtet einen anderen Ausschnitt. Man könnte es auch sagen wie eine andere Kameraperspektive. Wenn du im Prinzip, du hast ja schon mal vielleicht auch Fußball geguckt, ne? Also wenn du ein Fußballspiel nur aus einer einzigen Kameraeinstellung gucken würdest, dann bekommst du eine Information. Und dann kann man vielleicht gar nicht sehen. Aus der einen Perspektive sieht es aus, oh, da ist gerade ein Foul passiert, das war ja glasklar. Und dann sieht man eine andere Perspektive und dann sieht man, ach, das war ja gar kein Foul, das war eine Schwalbe. Und so verhält sich das auch mit Leistungsdiagnostiken. Wenn wir uns nur auf eine Sache fokussieren oder festlegen, dann verlieren wir manchmal auch den Blickwinkel für andere wichtige Informationen. Ja, also das ist nicht schlecht, aber das muss man immer im Hinterkopf haben. Und bei der Leistungsdiagnostik ist es genau dasselbe. Also eine VO2 Max alleine erzählt nicht deine ganze Geschichte. Weil es gibt zwei Menschen mit derselben VO2 Max, die grundsätzlich komplett unterschiedlich schnell laufen. Ein Laktatwert erzählt auch nicht die ganze Geschichte. Und eine Herzfrequenz auch nicht. Und auch bei diesem Sensor, über den ich gleich spreche, der erzählt auch nicht die ganze Geschichte. Spannend wird es, wenn wir halt eben mehrere Informationen zusammenbringen. Und das passiert ja auch im Coaching. Also ich gucke mir immer sehr, sehr viele Werte an. Wie hat sich die Herzfrequenz? Wie hat sich die Pace verhalten? Was ist das subjektive Belastungsempfinden? Die Herzfrequenz sieht gut aus, aber ich bekomme wieder gespiegelt, boah, meine Beine haben zugemacht. Ah, okay, Herzkreislauf konnte eigentlich noch, aber der limitierende Faktor waren die Beine. Warum ist denn das so? Und das sind ganz, ganz wichtige Informationen. Und wenn wir es ganz einfach betrachten, machen viele einen Leistungstest, bekommen ihre Zonen, ihre Schwellen und trainieren danach. Und hinterfragen das nicht. Und vielleicht macht man dann irgendwann nochmal einen Test, um vielleicht andere Zonen zu ermitteln. Ne? Das ist vollkommen fein, aber zeigt halt eben nicht das Große und Ganze. Und jetzt kommen ganz, ganz wichtige Punkte, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir so eine Leistungsdiagnostik machen, ich weiß, ich habe zum Beispiel auch so eine Leistungsdiagnostik, so ein Gerät zu Hause, wenn ich Bock habe, dann stelle ich mich aufs Laufband, setze mich aufs Fahrrad, schnall mir diesen Sensor an und mache einen Test. Ja, das kann ich regelmäßig machen, ich kenne den Ablauf. Aber in der Regel ist bei den meisten Athleten, bei den meisten Sportlern, die sich für einen Leistungstest oder eine Leistungsdiagnostik entscheiden, da wird schon Wochen vorher, Tage vorher, wird sich mental darauf vorbereitet. Ja, ich muss gucken, dass ich mich vernünftig ernähre, vielleicht auch zwei Tage vorher keinen intensiven Sport machen, dass ich auch möglichst frisch und leistungsfähig an diesem Tag bin. Und dann fährst du total, ja, motiviert, mit einer richtigen Euphorie fährst du dahin, du bist vielleicht sogar ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Und was glaubst du, passiert mit deiner Herzfrequenz? Glaubst du, die ist ein bisschen anders, als das im Training wäre, wenn du einfach losläufst und sagst, ach, heute habe ich Intervalle? Du fährst ins Stadion und sagst, ach, ich zieh mir die Schuhe an, ich laufe jetzt Intervalle? Ist das gleich? Oder glaubst du schon, dass, wenn du weißt, es geht gleich los, wir machen so eine Leistungsdiagnostik, da verändert sich dein Puls vielleicht auch ein bisschen anders? Und das ist wichtig, weil so eine Leistungsdiagnostik findet halt eben immer unter Laborbedingungen statt. Aber wie oft trainierst du unter Laborbedingungen? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn du jeden Tag unter Laborbedingungen trainieren würdest, dann wäre das reproduzierbar. Aber du gehst einmal zur Leistungsdiagnostik auf ein Laufband mit einer Maske an, bekommst Werte ausgespielt, die du in deinem Training immer ohne Maske machst, immer draußen läufst und nicht auf dem Laufband. Das ist schon ein großer Unterschied, ja? Ich sag mal so, alles hat natürlich auch einen Vorteil. Also gerade so unter Laborbedingungen, ne? Also wenn du irgendwo hingehst und eine Leistungsdiagnostik machst, ne? Dann haben wir einen großen Vorteil, es ist auf jeden Fall standardisiert. Ja? Wir können relativ genau festlegen, wie ist die Temperatur vielleicht in den Räumlichkeiten, wir können exakte Geschwindigkeiten auf dem Laufband einstellen, wir können eine Steigung einstellen. Wir haben eine exakte Stufendauer, die so ein Test, weil man macht in der Regel ja einen Stufentest, ne? Alle 3 Minuten steigert man das Tempo. Wir haben vielleicht auch eine richtige Pausenzeit. Wir haben auch richtige Messzeitpunkte. Und je besser standardisiert ein Test ist, desto besser können wir ihn später wiederholen und vergleichen. Und das ist das Wichtige. Wenn du jetzt einmal eine Leistungsdiagnostik gemacht hast und die machst du ein paar Monate später nochmal, im gleichen Studio, unter gleichen Bedingungen, dann hast du ein reproduzierbares Ergebnis und du kannst Vergleiche ziehen. Und das ist erstmal total wichtig, weil dann kann man auch Dinge gucken, was hat sich verbessert oder was hat sich vielleicht nicht verbessert. Und das ist wissenschaftlich auch total wertvoll, aber genau diese Standardisierung hat auch irgendwo seine Grenze. Denn, ich habe es gerade schon gesagt, dein Training findet nicht im Labor statt. Dein Wettkampf auch nicht. Und draußen hast du vielleicht Wind, draußen ist es vielleicht besonders warm oder besonders kalt, dann läufst du mal mit ein bisschen mehr, dann läufst du mal mit mehr Steigung, dann läufst du durch den Wald, dann hast du einen anderen Untergrund, du läufst vielleicht über Kies, über Sand, du kannst vielleicht auch übers Wasser laufen, nein, Spaß beiseite, dann läufst du vielleicht durch irgendwelche Kurven, du hast vielleicht ein bisschen Adrenalin im Körper, ne, weil du halt eben, ich sag mal, gerade vor einem wilden Tier wegläufst. Vielleicht hast du aber auch mega Stress gehabt auf der Arbeit. Vielleicht hast du auch zu wenig geschlafen. Du bist nicht erholt. Du hast dich vielleicht schlecht ernährt. Vielleicht hast du zu viel Kaffee getrunken. Vielleicht hast du nicht genug Kohlenhydrate. Und beim Hyrox wird das Ganze noch komplexer, ja? Du läufst ja nicht einfach 8 Kilometer am Stück. Du kommst vom Ski-Erg. Dann läufst du wieder, dann kommst du vom Sled Push, dann kommst du vom Sled Pull, dann musst du Burpee Bro Jumps machen, dann machst du Lunches, dann Wallballs. Und trotzdem versuchen wir manchmal, einen Laborwert 1:1 in diese Realität zu übertragen. Und genau da beginnt das Problem, weil, wenn mir eine Diagnostik sagt, deine Schwelle liegt bei 4 Minuten pro Kilometer, dann bedeutet das nicht automatisch, du musst jeden Schwellenlauf exakt bei 4 Minuten laufen. Vielleicht fühlt sich 4 Minuten an einem guten Tag kontrolliert an, aber an einem heißen Tag können 4:10 oder 4:15 physiologisch dieselbe Belastung erzeugen. Und nach einer harten Kraftbelastung kann sogar eine deutlich langsamere Pace schon extrem fordernd sein. Deshalb ist ein Satz ganz wichtig. Eine äußere Leistung und eine innere Belastung sind niemals dasselbe. Die Pace, die du läufst, das ist eine äußere Leistung. Aber Herzfrequenz, Atmung, Laktat und subjektives Belastungsempfinden zeigen uns verschiedene Aspekte der inneren Belastung. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt mal angucken, was messen wir jetzt eigentlich? Wenn wir mit der Laktatdiagnostik starten. Und Laktat ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Begriffe im Ausdauersport. Das hast du mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch schon mal gehört. Und wenn du schon mal Laktatwerte abgenommen hast, dann weißt du ja ungefähr, von welchen Zahlen wir sprechen. Wenn das jetzt für dich neu ist, kannst du es dir abspeichern oder kannst es auch vergessen. Oder du kommst irgendwann mal an den Punkt und machst eine Leistungsdiagnostik. Ich zum Beispiel bei meinem 400 Meter Lauf habe es einmal geschafft, 23 Millimol Laktat zu bilden. Und man kann ja mal gucken, wie hoch man wann die aerobe oder die anaerobe Schwelle beginnt, die ist in der Regel bei 4 Millimol. Also ab 4 Millimol wird es ungemütlich. Und zu meiner damaligen Zeit im 400-Meter-Lauf habe ich es geschafft, 23 Millimol zu bilden, nachdem ich nach 400 Meter ins Ziel gelaufen bin. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie man sich fühlt. Ja, wenn du mal eine harte VO2-Max-Session gemacht hast und dann 3, 4, 5, 6 Mal so intensiv. Deswegen macht 400 Meter Laufen keinen Spaß. Aber anderes Thema. Und wichtig, also früher wurde Laktat auch oft oder sehr vereinfacht als Abfallprodukt dargestellt. Nach dem Motto, je mehr Laktat, desto schlechter. Das ist zwar, ja, das ist eigentlich nicht so richtig, weil Laktat entsteht ständig im Stoffwechsel. Und Laktat kann sogar wiederum als Energieträger genutzt werden. Der Körper kann quasi Laktat transportieren und an einer anderen Stelle wiederverwenden. Und wenn wir bei einer Laktatdiagnostik Laktat messen, dann nehmen wir meistens einen kleinen Tropfen Blut, entweder aus dem Ohrläppchen oder aus dem Finger. Und jetzt ist wichtig, wir messen nicht direkt, wie viel Laktat ein bestimmter Muskel gerade produziert, sondern wir messen die Laktatkonzentration im Blut. Und diese Konzentration ist bereits das Ergebnis aus mehreren Prozessen, die im Körper stattfinden. Wir haben einmal die Produktion, die Freisetzung, den Transport, die Aufnahme, die Verwertung und den Abbau. Deshalb würde ich Laktat als eine Art, ja, globale metabolische Antwort auf die Belastung beschreiben. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil ein Laktatwert ist nicht nur einfach, wie anaerob ist mein Muskel, sondern er zeigt uns, wie sich das ganze System unter dieser Belastung verhält. Und wie funktioniert jetzt so ein Laktatstufentest? Also ein klassischer Stufentest könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Du startest relativ locker, vielleicht 3 oder 5 Minuten Belastung. Danach wird die Geschwindigkeit erhöht. Am Ende der Stufe kommt die Blutabnahme. Dann die nächste Stufe, du läufst wieder ein bisschen schneller, dann wieder Blutabnahme. Und das macht man so lange, bis wir einen bestimmten Bereich erreicht haben oder bis der Athlet den Test beendet und sagt, ich kann nicht mehr. Und aus den einzelnen Punkten, die wir abnehmen, entsteht dann eine sogenannte Laktat-Leistungskurve. Am Anfang bleibt das Laktat häufig relativ niedrig und mit steigender Belastung verändert sich die Kurve. Und irgendwann steigt die Konzentration deutlicher an Und daraus versuchen wir dann letztendlich verschiedene Schwellenbereiche abzuleiten. Und genau hier muss man eigentlich vorsichtig sein, denn häufig hört man 2 Millimol, das ist die ventilatorische Schwelle 1, also die erste Schwelle, die ist bei 2 Millimol. Und 4 Millimol ist die ventilatorische Schwelle 2, das heißt die anaerobe Schwelle, also da die Laktatschwelle, wo man immer drüber spricht, und die ist bei 4 Millimol. Jetzt muss man dazu sagen, für alle die Zahlen, Daten, Fakten, für die Blauorientierten bei euch, ja, damit kann man arbeiten, 2 und 4, das funktioniert, dann weiß ich genau. Aber Menschen sind keine Tabellen, weil diese berühmte 4-Millimol-Schwelle ist ein historisch und praktisch genutztes Konzept, aber nicht automatisch die individuelle Schwelle jedes Athleten. Und warum ist es so? Weil der eine Athlet kann relative Übergänge vielleicht bei 2,5 und 3 Millimol haben, ein anderer deutlich höher. Und deshalb ist ein einzelner absoluter Laktatwert nur begrenzt aussagekräftig. Was viel interessanter ist, wie sieht die Kurve aus? Wie verändert sie sich? Wie passt sie zur Herzfrequenz? Wie passt sie zur Pace? Wie passt sie zum Belastungsempfinden? Und vor allen Dingen, wie verändert sich dieser Wert über Monate? Und was Laktat besonders gut kann, ist im Prinzip, nehmen wir einen Athleten, ja? Und im ersten Test läuft er bei einer 4 Minuten 30 Pace, ja? Und hat dann einen Laktatwert von beispielsweise 2 Millimol. Und wenn er einige Monate später läuft er bei einer vergleichbaren Laktatkonzentration, also er macht wieder den Test, hat wieder 2 Millimol, ist aber eine 4-10er Pace gelaufen. Dann hat sich etwas verändert. Oder aber er läuft dieselbe Geschwindigkeit wie vorher, aber er hat dann eine niedrigere Laktatkonzentration. Auch das kann mega interessant sein, weil dann sehen wir tatsächlich, dass der Körper diese Belastung metabolisch möglicherweise immer besser bewältigen kann. Und hier zeigt sich eigentlich die größte Stärke. Wir können Trainingsanpassungen sichtbar machen. Nicht nur, wie schnell bist du, sondern was kostet deinen Körper diese Geschwindigkeit? Und das ist für die Trainingssteuerung häufig viel interessanter als ein einzelnes Messergebnis. Und jetzt muss man auch dazu sagen, wenn du so eine Auswertung bekommst, nach welchem Modell wird da gearbeitet? Also, manche Modelle gehen davon aus, dass deine Schwelle bei 2 Millimol ist und bei 4 Millimol. Ja, einfach als eine festgeschriebene Zahl. Dann gibt es aber auch andere Modelle, zum Beispiel das Freiburger Modell oder das Dickhut- und Mader-Modell. Also es gibt nämlich sehr viele verschiedene Modelle, wo diese Zonen, also diese ventilatorischen Schwellen, einfach bei anderen Messpunkten gesetzt werden. Bei manchen ist es dann nicht bei 2 Millimol, sondern vielleicht bei 1,8 und vielleicht dann auch nicht bei 4 Millimol, sondern 3,7. Und jetzt hast du deinen Laktatstufentest gemacht bei XY und hast deine Auswertung bekommen und jetzt gehst du vielleicht irgendwo anders und machst nochmal so eine Messung und da wird einfach ein anderes Berechnungsmodell genommen und plötzlich sind deine Zonen komplett anders, wo du denkst, boah, ich bin irgendwie langsamer geworden. Und das ist häufig das Problem, nach welchem Modell wird da gearbeitet? Schert man alle über einen Kamm und guckt einfach bei 4 Millimol und setzt da einfach die Schwelle und sagt, ah ja, du bist bei 4 Millimol, das ist eine 4-10er Pace. Aber vielleicht ist deine tatsächliche Schwelle vielleicht langsamer oder auch schneller. Und was man beim Laktat auch noch sagen muss, nach jeder Stufe musst du ja irgendwie auf dem Laufband stehen bleiben. Das heißt, du musst auch einen Erfahrenen haben, der diese Messung durchführt, weil dann muss es ins Ohr gepiekst werden, dann muss der erste Bluttropfen weggenommen werden, dann drückst du wieder auf dem Ohr und dann wird das Blut abgenommen. Manchmal funktioniert die erste Messung nicht und dann kommt ein schlechter Wert raus und dann stehst du dann, oh, wir müssen nochmal abnehmen. Dann hast du vielleicht schon 30 Sekunden wieder Pause gehabt, deine Laktatkonzentration fällt wieder ab und du hast verfälschte Werte. Ne? Also, auch das ist wieder ja eine Angelegenheit, wo man sagen muss, okay, es hat sehr, sehr viele Vorteile, um manche Dinge zu reproduzieren, wenn sie immer gleich stattfinden und natürlich auch, um überhaupt mal ein paar Werte zu haben. Wenn man nicht mit einem klassischen Feldtest arbeitet, womit ich mit meinen Athleten arbeite, da spreche ich aber auch gleich nochmal drüber. Und man muss natürlich auch dazu sagen, jetzt bist du bei so einer Leistungsdiagnostik auf dem Laufband und jetzt bist du vielleicht aufgeregt und jetzt läufst du los und deine Zone 2 ist sonst, keine Ahnung, bei 120, du weißt, wie sich das anfühlt und jetzt läufst du los, bist auf der ersten Stufe total langsam und dein Puls ist bei 130. Ne, du guckst auf das Ding und denkst, 130? Also bei dem Tempo habe ich normalerweise 120. Und dann wirst du ein bisschen schneller und dann bist du schon bei Puls 140. Und es fühlt sich irgendwie immer noch gut an, aber auch irgendwie das passt irgendwie nicht zu dem, wie du es sonst kennst. So, und jetzt bist du unter vielleicht Adrenalin, unter heute ist eine Leistungsdiagnostik, ich mache den Test jetzt und dann läufst du auf diesem Laufband. Und dann hast du nachher deine Ergebnisse und da kommt raus, deine Schwellengeschwindigkeit ist bei Puls 160 und deine Schwellenpace ist bei 5 Minuten. Und jetzt gehst du nach draußen und laufen an einem ganz normalen Tag und du hast Schwellenprogramme auf dem Plan stehen und jetzt steht da 160. Und jetzt läufst du und merkst aber schon bei Puls 150, boah, das ist aber mega anstrengend. Ich muss aber in Zone, ich muss schneller eigentlich. Ich muss ja bis 160 gehen. Da ist ja meine Schwelle. Und du machst noch schneller und noch schneller und du pfeifst aus dem letzten Loch. Fakt ist, wenn du nicht aufgeregt bist, wenn du nicht nervös bist und ganz normal auf deine Bahn fährst und dein Trainingsprogramm abspulst, dann kann es sein, dass dein Puls einfach niedriger ist als bei dieser Laktatauswertung, die du gemacht hast, weil du halt eben nervös warst. Und wenn du nervös bist oder aufgeregt bist, dann schlägt dein Herz einfach vielleicht bei jeder Stufe schneller. Und dann ist eigentlich deine Schwelle bei 150 und nicht 160 und du hast aber jetzt Werte und wunderst dich, aber irgendwie fühlt sich das komisch an. Gerade so die allererste Leistungsdiagnostik, die man macht. Man kennt nicht, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Man weiß nicht, wie es ist, wenn man das aus dem Ohrläppchen Blut abgenommen bekommen hat. Man kennt das Laufband nicht. Man weiß nicht, wie lang die Stufen sind. Dann muss man auf bestimmte Dinge achten. Also gerade so die erste Messung ist genauso wie deinen ersten Hyrox, den du gemacht hast. Wenn du denkst, du hast alles unter Kontrolle, du machst das, dann kommt irgendwie doch immer alles anders. Ne? Aber wenn du mal einen gemacht hast, dann weißt du, wunderbar, so läuft es. Das hätte ich nicht so gedacht. Das andere habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Und dann bist du im Game. Und so ist es auch, wenn du regelmäßig Laktatmessungen machst, immer wieder gleich so, dann kriegst du eine Routine und dann wird das auch immer besser. Ne? Also ich will Laktat auf jeden Fall nicht schlecht reden. Ich will gar keinen Test schlecht reden, weil alle haben ihre Daseinsberechtigung und alle sind auf ihre Art und Weise gut. Will aber nur vermitteln, dass man auch immer mehrere Blickwinkel einnehmen muss. Ja? Gehen wir weg von Laktat. Kommen wir jetzt zur Spiroergometrie. Und bei der Spiroergometrie gehen wir nicht über das Blut, sondern wir gehen über unsere Atmung. Und hier wird es wirklich spannend, weil wir das System aus einer völlig anderen Perspektive betrachten. Also der Athlet trägt eine Atemmaske. Das hast du vielleicht schon mal gesehen oder wenn du selber schon mal was gemacht hast, da kriegst du so eine blaue Maske an. Sind in der Regel immer dieselben Masken, weil es gibt einen Hersteller, der die herstellt. Dann hast du noch so rote Bänder da dran, um die Maske festzumachen. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Geräte. Viele arbeiten mit Juvida, hieß früher Dynostics, kenne ich auch sehr gut das Gerät. Das ist für, ich sag mal, für den kommerziellen Zweck geeignet. Und wenn wir in der Medizin unterwegs sind, dann reden wir oft von Cortex oder Cosmet. Die haben nochmal ein bisschen andere Werte, wo man auch letztendlich in der Auswertung auch die Graphen sieht. Bei Juvida ist das so, das haben sehr viele Personal Trainer, sehr viele Studios und da machst du auch eine Leistungsdiagnostik, auch sehr gute Messwerte. Da sieht man aber als, ich sag mal, als Coach würde ich nicht die einzelnen Graphen sehen. Das wird im Backend erstellt, da sieht man immer nur die Ergebnisse. Also du bekommst quasi über diese Plattform nachher deine fertigen Zonen ausgespuckt und ich kann mir dann tatsächlich nicht die Graphen angucken. Für mich als Coach ist es eigentlich auch total wichtig, nicht nur Ergebnisse zu bekommen, wo drin steht, deine Schwelle ist bei 140 und noch 5er Pace, sondern ich gucke mir gerne auch den Verlauf an. Wo ist der Knick in der Kurve? Ab welchem Zeitpunkt steigt das stark an? Um einfach auch herauszufinden, ist der Athlet vielleicht jemand, der eher, ihr habt es auch schon gehört, vielleicht eine hohe Fauler Max hat, eine niedrige Fauler Max? Wie ist die Ökonomie der Atmung vielleicht? Man kann sehr viele Sachen daraus noch ablesen. Das ist natürlich für jemanden, der sagt, ich will nur meine Werte haben, völlig ausreichend, wenn man dann nur diese Werte bekommt, ne? Aber was sehen wir eigentlich oder was können wir messen? Also wir sehen natürlich erstmal über die Atmung, wie viel Luft wird letztendlich bewegt. Also wie viel Sauerstoff wird aufgenommen? Wie viel Kohlendioxid wird abgegeben? Wie verändert sich die Ventilation? Wie verändert sich die Atemfrequenz? Und daraus können wir Rückschlüsse auf verschiedene physiologische Prozesse einfach sehen. Ja? Und wenn ich es ganz einfach erklären müsste, würde ich sagen, bei der Spiroergometrie gehen wir über die Lunge beziehungsweise über die Atmung in das gesamte System herein. Natürlich arbeitet nicht nur die Lunge, denn Sauerstoff muss ja auch eingeatmet werden, durch die Lunge ins Blut gelangen, vom Herz-Kreislauf-System transportiert werden und schließlich von der Muskulatur natürlich auch irgendwo genutzt werden. Und die Spiroergometrie gibt uns, ja, also Informationen über das Zusammenspiel dieses gesamten Systems. Und was bedeutet jetzt VO2 Max wirklich? Und der bekannteste Wert, der bei der Spiroergometrie rauskommt, ist ja irgendwo diese VO2 Max, also diese maximale Sauerstoffaufnahme. Und vereinfacht gesagt, wie viel Sauerstoff kann dein Körper unter maximaler Belastung aufnehmen und verwerten? Und eine hohe VO2 Max ist im Ausdauersport natürlich ein großer Vorteil. Aber eine VO2 Max ist nicht gleich die Leistung, die du bringst. Und das ist total wichtig zu verstehen, weil, ich habe es eben schon gesagt, weil zwei Athleten können dieselbe VO2 Max haben und völlig unterschiedliche Wettkampfzeiten laufen. Warum? Weil noch viele andere Dinge dazu gehören, wie zum Beispiel deine Laufökonomie, dann zum Beispiel deine Bewegungstechnik, dann aber auch deine Muskelermüdung oder auch, ich sag mal, der Anteil der VO2 Max, der über einen längeren Zeitraum genutzt werden kann, also die metabolische Effizienz auch. Dann kommt es auf das Pacing an, auf die Kraft, auf die Ermüdungsresistenz, auf die mentale Steuerung und im HYROX zusätzlich noch, wie gut kannst du nach einer Station wieder laufen? Das bedeutet, eine VO2 Max von 65 ist nicht automatisch besser als 60, wenn der Athlet mit 60 seine Leistungsfähigkeit viel besser in Geschwindigkeit umsetzen kann. Dann ist derjenige, der nur eine VO2 Max von 60 hat, beim HYROX deutlich schneller. Und jetzt sprechen wir über diese, ich sag mal, über 2 Millimol und 4 Millimol, also über diese ventilatorischen Schwellen. Daher kommt dieser Begriff auch. Und bei einer Spiroergometrie finde ich deshalb diese Schwellenbereiche mindestens genauso interessant wie die reine VO2 Max, weil mit steigender Belastung verändert sich natürlich auch deine Atmung. Man sagt ja auch, laufen ohne zu schnaufen, dann bist du in deiner Zone 2. Aber je intensiver das wird, dann merkst du, dass deine Atmung schneller wird, dass du nicht mehr so gut hinterherkommst. Und am Anfang steigt sie noch relativ kontrolliert, die Atmung, aber irgendwann sehen wir einen ersten deutlicheren Knick, ja. Später sieht man dann wieder einen weiteren Knick und daraus können wir die sogenannten ventilatorischen Schwellen bestimmen. Oder vereinfacht gesagt auch, wann beginnt das Atemsystem stärker auf zunehmende metabolische Belastung zu reagieren? Und genau hier kann eine Spiroergometrie total wertvoll sein, denn wenn wir gleichzeitig Pace oder Watt, Herzfrequenz, Sauerstoffaufnahme, CO2-Abgabe, Ventilation und vielleicht zusätzlich Laktat nehmen, dann können wir schauen, passen diese Systeme zusammen? Sehen wir ähnliche Übergänge oder gibt es sogar Unterschiede? Und diese Unterschiede können spannend sein. Deswegen gibt es viele, die eine Leistungsdiagnostik anbieten, die nicht nur die Spiro machen, sondern zeitgleich auch den Laktatwert abnehmen, um eben beide Systeme gleichzeitig betrachten zu können. Einmal über unsere Atmung und einmal über das Blut. Und dann kann man das gut übereinanderlegen. Und dann sieht man, was ist vielleicht eher limitierend? Ist es vielleicht eher das Atmungssystem? Oder ist es vielleicht die Energiebereitstellung über Blut? Und das sind eben diese zwei verschiedenen Perspektiven, die man einnehmen kann. Und die Spiro zeigt uns letztendlich die kardiopulmonale und ventilatorische Antwort. Also den Zusammenhang von Atmung, Sauerstoff, Transport und Nutzung und Laktat eben diese metabolische Antwort im Blut. Und wie verändert sich das Gleichgewicht zwischen Produktion, Transport und Nutzung von Laktat? Das bedeutet, die Spiro geht halt eben über die Atmung und das Laktat letztendlich über Blut und Stoffwechsel. Aber auch da muss man sagen, auch wenn man die beiden dann übereinander legt, die beiden Werte sozusagen, und man vielleicht eine kleine Abweichung hat, dann ist das jetzt vielleicht erstmal kein nicht schlimm. Jemanden, der blau strukturiert ist, der weiß dann immer noch nicht, ja, was denn jetzt? Soll ich mich jetzt eher an dem Wert orientieren oder an dem Wert? Deswegen habt ihr vielleicht auch manchmal einen Trainer, der euch die Sachen abnimmt und der euch sagt, hey, ihr macht bitte das in der Zeit und dann passt das. Weil, das ist auch wichtig, der Körper ist halt eben keine Maschine, der auf einen exakten Punkt komplett irgendwie einen anderen Stoffwechsel macht. Alles, das ganze System von uns ist immer in Bewegung. Also es sind fließende Übergänge. Und verschiedene Systeme reagieren eben auch unterschiedlich. Ja, also die Herzfrequenz beispielsweise, die braucht natürlich manchmal auch deutlich länger. Ja, also das ist auch total wichtig. Ja, also es sind immer fließende Übergänge. Und wenn deine Schwelle bei 4 Minuten ist, dann ist das ein Bereich von 3,55, 3,50 bis 4:11. Alles, was in diesem Bereich stattfindet, wird nachher zu Entwicklung führen. Ja, das musst du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und jetzt kommen wir natürlich auch ein Stück weit zum Thema High Rocks, also dieses High Rocks spezifische Training. Im Laufsport ist das total easy. Da haben wir eine und dieselbe konstante Belastung, da haben wir eine Reaktion von unserem Herz-Kreislauf-System, aber beim High Rocks ist es natürlich immer so ein bisschen auch anders. Also jetzt stell dir doch mal vor, jemand kommt aus einer Diagnostik und auf seinem Zettel steht Schwelle 4:02 und Herzfrequenz 166. Und jetzt beginnt der Athlet jeden Schwellenlauf exakt bei 4:02 zu laufen. Das Problem? Der Körper weiß nicht, was 4:02 bedeutet. Weil der Körper reagiert nur auf Belastung. Wenn es jetzt draußen 30 Grad hat, können eine 4:02 eine ganz andere physiologische Belastung sein als bei 10 Grad. Genauso ist, wenn du schlecht geschlafen hast. Genauso. Wenn du am Vortag schwere Squats gemacht hast. Genauso. Und jetzt, wenn du im High Rocks gerade einen Sled Push gemacht hast, dann hast du sowieso auch nochmal eine ganz andere Belastung. Und deshalb müssen wir verstehen, dass eine Pace nie automatisch eine physiologische Zone ist. Pace ist eine äußere Zahl und die innere Belastung kann sich von Tag zu Tag verändern. Deshalb finde ich Trainingsbereiche besser als Korridore. Nicht, du musst exakt 4:02 laufen, sondern, und das werdet ihr auch in meinen Trainingsplan finden, du hast immer einen Bereich angegeben. Und dieser Bereich liegt irgendwie dann zwischen 3,55 und 4:10. Aber wir beobachten dann zusätzlich deine Herzfrequenz und dein RPE, dein subjektives Belastungsempfinden. Und das ist viel, viel realistischer, als reine Zahlen zu nehmen. Ja, also deswegen müsst ihr immer mehrere Blickwinkel einnehmen. Und jetzt kommen wir zu dem Test, den ich immer mit meinen Athleten mache und den du auch machen kannst, um im Anschluss, wie ich am Anfang gesagt habe, um unten meine Tabelle nutzen zu können, die ich erstellt habe. Und das ist eigentlich total unspektakulär, aber er wirkt richtig gut. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft das schon so gewesen ist. Ich habe, weiß ich, wie viele Athleten trainiert. Und es war vielleicht, ich kann es nicht genau in Prozent sagen, aber es grob würde ich jetzt sagen, 95% der Athleten, die diesen Feldtest gemacht haben, den klassischen 30-Minuten-Test, hatten fast exakte Werte wie nach einer Leistungsdiagnostik, entweder mit der Spiroergometrie oder einer Laktatmessung. Ja, und daran sieht man einfach, dass solche einfachen Tests oft auch entscheidend sein können oder ausreichend sein können, um wirklich guten Progress machen zu können. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, in welchen Bereichen wir uns bewegen. Wenn wir uns die Elite 15 angucken, die alle wahnsinnig schnell sind, also die haben sehr, sehr gute Laufwerte, das ist ganz klar. Die haben unglaublich gute Krafteffizienz und haben eine gute Technik und die sind in allen Bereichen super aufgestellt. Da geht es natürlich nachher darum, vielleicht bis ins kleinste Detail auch zu gucken, wo sind denn jetzt genau exakt die Übergänge. Aber für die meisten, die schneller werden wollen, funktioniert dieser 30-Minuten-Test. Und der Vorteil, du brauchst kein Labor. Und auch das Thema mit der Maske habe ich vergessen zu sagen. Wenn du das erste Mal so eine Spiromaske anhast, dann hast du erstmal das Gefühl, du hast irgendwie Platzangst, du hast Beklemmungen, du kannst nicht richtig atmen. Und auch dadurch verändert sich was. Und auch das, wenn du das regelmäßig machst, wenn du immer alle paar Wochen eine Leistungsdiagnostik mit einer Spiro machst und du kennst diese Maske, dann hast du keine Probleme mehr damit. Ne? Aber gerade so am Anfang, auch das verfälscht vielleicht das ein oder andere manchmal. Ne? Habe ich vergessen zu sagen. Deswegen der Vorteil von so einem normalen 30-Minuten-Schwellentest, du brauchst kein Labor, du brauchst keine Maske, du brauchst keine Blutabnahme. Das Prinzip ist nur eine Uhr, eine flache Strecke oder Laufbahn und die Fähigkeit, dich gut einteilen zu können. Nach einem ordentlichen Warm-up, also in der Regel laufen die Athleten sich 10 Minuten ganz locker ein, dann läufst du ungefähr 30 Minuten so schnell, dass du diese Intensität möglichst konstant halten kannst. Ich sage auch gerne, ja, RPE 7. Du müsstest eigentlich noch schneller laufen können. Du kannst auch deutlich langsamer. Also RPE 7. Wenn wir jetzt einen Anfänger haben, der noch keine 30 Minuten am Stück laufen kann, dann macht man den Test natürlich nicht, weil der pfeift ja aus dem letzten Loch. Da arbeite ich dann eher mit einem 1000-Meter-Test, um zu gucken, wie schnell kann er den aktuellen Kilometer rennen und rechne das Ganze dann hoch. Aber für alle, die regelmäßig laufen und die diesen 30-Minuten-Test machen. Und selbst wenn du diesen Test machst und du läufst 30 Minuten und die letzten 5 Minuten merkst du, boah, ich kann noch viel schneller, ich bin viel, also was heißt viel zu langsam, aber ich bin zu langsam gelaufen, ich hätte vielleicht auch noch 3-4 Minuten schneller laufen können. Selbst dann kann man diesen Test nehmen, der wird dann nicht exakt deinen Schwellenwert nachher sein, aber du hast trotzdem sehr gute Werte, um damit erstmal die nächsten Wochen trainieren zu können, um dann vielleicht in 3 Wochen nochmal diesen Test zu machen und beim zweiten Mal hast du dann, kannst du dich besser einschätzen, du kannst den vielleicht besser laufen, bekommst dann neue Werte, dann bist du aber nicht Gefahr gelaufen, dass du vielleicht deutlich zu schnell läufst, weil du vielleicht, ja, übermotiviert warst, dann hast du halt eben ein paar Prozent im Tank gelassen und startest die nächsten 3-4 Wochen in deinem Training einfach mit moderateren Werten. Das ist immer besser, als wenn du viel zu schnell läufst, das System überforderst und nach 3-4 Wochen vielleicht eine Verletzung hast. Dann lieber, ja, mit den ermittelten Zonen ja erstmal starten und nach hinten raus, wenn du merkst, boah, das ist jetzt alles vielleicht dann doch nicht so richtig, dann kann man immer noch mal einen Test machen. Ne? Also da hast du ja jederzeit die Möglichkeit. Dann läufst du auf jeden Fall kontrolliert, ne? Also diese RPE 7. Und was du dann machst, und das ist eigentlich, ja, ich sag mal, das Einfachste. Und zwar nimmst du dann, wenn du fertig bist, nimmst du die Gesamtzeit, die gesamte Pace, die du über diese 30 Minuten gelaufen bist. Das ist im Prinzip die Durchschnittspace. Die nimmst du dir und diese Durchschnittspace ist deine Schwellenpace. Und diese Schwellenpace kannst du auch in das Formular, was ich unten oder in diesen Test, den ich gebaut habe, kannst du das Ganze einfügen. Da trägst du oben deine Schwellenpace ein und du nimmst die letzten 20 Minuten aus diesem Test und nimmst daraus deine Herzfrequenz, den Durchschnitt. Und diesen Durchschnitt trägst du auch in dieses System ein. Und dann spuckt dir unten das System aus, was sind deine Schwellen und wie sind deine anderen Zonen. Und das ist nach Joel Friel. Der hat diese Zonen im Prinzip entwickelt. Und dann hast du eine sehr, sehr schöne Grundlage, um damit trainieren zu können. Und dieser Feldtest ist total einfach. Wie gesagt, du kannst ihn immer durchführen. Du brauchst nur eine gerade Strecke. Und es ist auch, ja, vielleicht ein Stück weit näher an der Realität, weil du es halt eben so für dich machst, auf der Laufbahn, anstatt halt eben für einen Tag einen Termin zu haben, wo man hinfährt, um eine Leistungsdiagnostik zu machen, mit Adrenalin, mit erhöhter Form. Ne? Deswegen, natürlich, ich bin auch ein großer Freund davon. Ich mache auch Laktatmessungen, ich mache auch Spiro, ich nehme auch den NDRS-Sensor, da komme ich gleich nochmal zu. Weil es einfach geil ist, muss man einfach dazu sagen, um einfach, ich mag das. Und ich bin gar nicht blau strukturiert, das ist das Witzige eigentlich, aber dennoch bin ich in diesem Thema, ist mir das einfach wichtig, das beste Ergebnis zu haben. Und da bin ich auch gerne mal blau dann, obwohl ich es im Alltag gar nicht bin, aber ich habe halt eben den Anspruch, mich nicht mehr. Meine Zeiten sind vorbei. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich reinhänge, wenn ich bei meinen Athleten irgendwie was feststelle oder sage, da müssen wir noch was anderes machen oder wenn ich irgendwie was wiedergespiegelt bekomme, wo ich sage, oh, da müssen wir dran arbeiten. Das ist der nächste Schritt. Oder was mentale Themen anbelangt. Auch da gibt es so viele Tipps, Techniken, Tricks, die man vor einem Wettkampf anwenden kann und du läufst und denkst dir dann nachher, boah, krass, hätte ich das mal vorher gewusst, wie einfach es sein kann, sich aus so einem mentalen Loch wieder rauszuholen. Ne? Also, ja, das ist, glaube ich, das, was das Coaching auch so ein Stück weit ausmacht, mit der Erfahrung, die ich habe. Und vielleicht kleine Randnotiz. Ich habe auch ganz viele im Mentalbereich gemacht, aber ich bin tatsächlich auch noch Therapeut und ich habe auch auch Sporttherapeut und ich habe auch allen anderen Kram gemacht, wie Massage, funktionelle Disbalancen ausgleichen, Faszien, Verklebungen lösen. Ne? Also auch da, ja, gibt es vielleicht immer auch mal den einen oder anderen Tipp, den man dann auch mal schnell anwenden kann, um vielleicht ein kleines Problem, was vielleicht dann doch schon einen länger begleitet, vielleicht dann doch mit einfachen Übungen, einfachen Möglichkeiten dann wieder zu beheben. Nur mal so kleine Randnotiz. Genau. So viel zum Feldtest. Also den kann ich immer nur empfehlen. Und wenn du diesen Fragebogen beziehungsweise meinen Test nutzen möchtest, dann steht aber auch nochmal dabei. Also wenn du auf die Seite klickst, dann steht da drunter, wie kannst du deine Schwellen ermitteln. Dann steht dann da 30 Minuten laufen, nimm den Durchschnitt der letzten 30 Minuten für deine Pace und nimm die letzten 20 Minuten den Durchschnitt von deiner Herzfrequenz, um deine Schwellen ableiten zu können. Dann, da gibt es natürlich auch noch, ja, RPE. Und ja, die RPE ist eigentlich auch super, ne? Also gerade so RPE, ne? Rating of Perceived Exertion, glaube ich, heißt es, ne? Also das ist diese, ja, RPE, das subjektive Belastungsgefühl. Und ja, da kann man wirklich auch mit gut arbeiten, ne? Also von 1 ist sehr leicht, 10 ist mega hart und das hilft auch einfach, um manchmal, und auch das wird bei so einer Leistungsdiagnostik auch oft genutzt, dass man nicht nur läuft, sondern auch immer noch halten die Trainer, die neben dem Laufband stehen, dann noch so ein Schild hoch und nach jeder Stufe musst du sagen, wie hast du dich gefühlt auf der Skala 1 bis 10 oder manchmal sogar noch mehr, warst du bei 3, warst du bei 4, warst du bei 7, das notiert man dann mit und dann hat man, wie gesagt, bei vielen dann 3 Werte, RPE, Laktat plus Spiro, um halt eben mehrere Faktoren eben gleichzeitig zu berücksichtigen. Jetzt kommen wir aber noch einem wirklich spannenden Thema und ich habe auch diesen Sensor zu Hause und wir sprechen über NIRS. Das ist im Prinzip der Near Infrared Spektro oder eine Spektroskopie. Das bedeutet, wir gehen über Infrarotlicht, das heißt, dabei wird im Prinzip ein Sensor direkt auf einen Muskel gesetzt. Zum Beispiel auf den Oberschenkel, auf den Vastus lateralis, da wird der fest platziert mit so einem Band. Und der Sensor arbeitet mit Licht und mit Nahinfraroten oder im Nahinfraroten Bereich. Das heißt, vereinfacht gesagt, wir versuchen damit zu erfassen, in der Muskulatur, wie sich die lokale Sauerstoffversorgung beziehungsweise die Sauerstoffbalance in diesem Muskel verändert. Und das ist deshalb so spannend, weil wir jetzt erstmal wirklich lokal hinschauen. Also die Spiro sagt uns ja etwas über das gesamte System aus. Das Laktat sagt uns auch etwas über die metabolische Reaktion im Blut aus. Und dieser NIRS-Sensor, der sagt, was passiert genau hier in diesem Muskel. Und damit können wir plötzlich Dinge sehen, die in globalen Daten vielleicht gar nicht auffallen. Und was bedeutet das global versus lokal? Also stell dir vor, deine Herzfrequenz ist okay. Deine Atmung ist auch kontrolliert. Aber dein Quadrizeps, also dein Oberschenkel, fühlt sich komplett zerstört an. Was ist dann das Problem? Und das kennst du vielleicht bei einem Hyrox. Die Atmung ist eigentlich okay, aber du kannst einfach nicht mehr laufen, weil der Quadrizeps sich einfach nicht mehr funktioniert. Der Muskel ist einfach zu. Ja, das kennst du. Vielleicht kennst du das von deinem langen Dauerlauf. Gerade so bei längeren Läufen merkst du vielleicht auch, boah, Muskulatur macht zu. Herz-Kreislauf kann noch. Aber es geht natürlich auch umgekehrt. Ja, dass man vielleicht sagt, boah, die Beine können noch, aber mein Herz kann nicht mehr. Mein Herz-Kreislauf-System, mir fliegt die Lunge raus. Auch das ist natürlich irgendwie dann auch eine Begrenzung. Und vielleicht ist das Herz-Kreislauf-System gar nicht der limitierende Faktor, sondern vielleicht ist es wirklich die Muskulatur. Und genau hier dieser Sensor ins Spiel. Man könnte sich das so vorstellen, die Spiro sagt, das Kraftwerk hat noch Kapazität. Das Laktat sagt, der gesamte metabolische Stress steigt. Und der Sensor sagt, aber genau hier in diesem Muskel, Achtung, wird es kritisch. Und damit bekommt man eine ganz andere Perspektive auf das Training. Vielleicht brauchst du nicht noch mehr V2-Max-Intervalle. Vielleicht brauchst du lokale muskuläre Ausdauer, vielleicht brauchst du Kraft, vielleicht brauchst du spezifischere Belastungen, vielleicht brauchst du mehr Ermüdungsresistenz. Und warum kann dieser Sensor so spannend sein, gerade beim Hyrox? Weil, nehmen wir den Sled Push. Du arbeitest sehr stark lokal, das heißt deine Beine, dein Quadrizeps, dein Gluteus. Dann gehst du direkt wieder ins Laufen. Also das Herz-Kreislauf-System kann sich relativ schnell wieder neu organisieren. Aber die lokale Muskulatur ist noch nicht bereit. Und genau das sieht man eventuell, ja, was unsere Herzfrequenz vielleicht nicht zeigt. Weil nach Lunges verhält es ähnlich oder nach Burpee Bro Jumps oder nach She-Erg. Und dann sieht man einfach, wie schnell erholt sich dieser Muskel oder wie schnell bekommt er wieder Sauerstoff oder wie verändert sich das unter Ermüdung. Und dieser Sensor, man kann damit auch eine Leistungsdiagnostik machen. Das heißt, du schnallst dir diesen Sensor an den Oberschenkel. Ich kann es auch gerne mal unten markieren oder auch in diese Shownotes unten reinpacken, dass du dir das mal angucken kannst. Du platzierst den am Oberschenkel, weil man kann den an mehrere Stellen platzieren. Und ich nehme ihn jetzt am Oberschenkel, weil gerade beim Laufen brauchen wir die Oberschenkelmuskulatur natürlich oder beim Radfahren auch. Und wenn wir das an diesem Oberschenkel platzieren und wir jetzt eine Leistungsdiagnostik damit machen, also wir machen auch einen klassischen Stufentest, wir haben auch noch eine Herzfrequenz dabei und jetzt laufen wir. Und dieser Sensor misst tatsächlich halt eben das Sauerstoff oder den Sauerstoff in genau diesem Muskel. Und wenn ich jetzt immer schneller werde, also auch so einen Stufentest mache, dann bekommt natürlich mein Muskel auch vielleicht weniger Sauerstoff, weil er halt eben ja lokal auch ermüdet und vielleicht auch in die anaerobe Energiebereitstellung reingeht. So, dann haben wir nachher auch einen sehr, sehr schönen Stufentest und wir haben auch unsere wir haben auch unsere Schwellenwerte bekommen, aber wir sind hier über den einen Muskel gegangen, der vielleicht primär für die Sportart zuständig ist. Das heißt, wir haben auch eine super Leistungsdiagnostik, haben aber nur die Muskulatur gemessen und dann haben wir quasi unsere persönlichen Zonen bezogen auf unsere Oberschenkelmuskulatur. Und das passt ganz gut beim Laufen, das passt ganz gut beim Radfahren. Jetzt wird es aber auch spannend, wenn wir zum Beispiel rudern würden. Und das kennst du auch, du ruderst und manchmal ist einfach dein Oberschenkel beim Rudern total müde und kaputt und deine Arme können noch. Oder umgekehrt, du ziehst sehr stark aus den Armen, deine Arme sind total müde und deine Beine können noch. Und jetzt könnte man auch hingehen, und das machen natürlich alle, die vielleicht in der Elite sind, die haben den Sensor einmal an ihren Oberarmen und einen zweiten Sensor am Oberschenkel. Und jetzt kann man live sehen, direkt innerhalb des Trainings oder der Testung sieht man live, wie verhält sich der Sauerstoff in dieser Muskulatur. Und jetzt sieht man vielleicht, okay, die Beine arbeiten gerade mehr als die Arme, was kann man machen, okay, wir nutzen weniger die Beine, wir machen mehr Zug aus den Armen. Und dann kann man im Prinzip seine Rudertechnik anpassen und sagen, ich muss ein bisschen mehr trainieren, mehr aus dem Oberkörper zu ziehen, weniger aus den Beinen. Und man bekommt dann ein Gefühl dafür, wie arbeitet der Körper, wie effizient oder wie verhält sich halt eben. Oder man kann das Ganze auch bei Kniebeugen anziehen. Wenn du jetzt eine Kniebeuge machst, du machst den Sensor an den Oberschenkel, jetzt machst du die erste Wiederholung. Nach der ersten Wiederholung siehst du, Sauerstoffgehalt fällt ab. Du machst die zweite, du machst die dritte Wiederholung und das geht immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, bis du merkst, jetzt ist der Muskel total platt. Und dann hörst du wieder auf und dann siehst du auch langsam, wie kommt der Sauerstoff wieder zurück und dann kannst du genau darüber die Pause steuern. Und so kann man auch mit diesem Sensor sein Intervalltraining machen. Das heißt, wenn ich diesen Sensor anhabe und ich kenne meine Zonen und ich laufe, gucke ich immer nur auf den Wert des Verhältnisses im Sauerstoff. Und wenn ich dann sehe, der Muskel geht gerade unter diesen Schwellenbereich, dann werde ich wieder ein bisschen langsamer, dann geht das wieder nach oben. Du kannst also im Prinzip exakt steuern, weil du auf den Blick genau siehst, ich bin gerade in der Zone, ich bin drüber, ich bin drunter. Braucht man das? Natürlich braucht man das nicht. Das ist für alle Athleten, die auf das nächste Level wollen, ja, die Spielerei haben wollen, die vielleicht eine andere Leistungsdiagnostik haben wollen. Aber ich finde es total spannend, weil man halt eben schnell einfach eine Leistungsdiagnostik überall da durchführen kann, einfach an den Oberschenkel platzieren, aufs Laufband stellen, Stufentest machen und du hast einfach eine schöne Auswertung. Ja, du musst halt eben nicht groß eine Maske anziehen, du musst halt eben, Nachteil ist, wir messen halt eben nur einen Muskel, nämlich den Oberschenkel. Wie sich der Rest des Körpers verhält, sehen wir dann nicht. Ne? So haben wir aber den Wert für letztendlich den Oberschenkel. Genau. Und ja, das sind im Prinzip so die gängigsten Verfahren, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und ja, es ist total wichtig, dass es diese Messmethoden gibt, weil irgendwo müssen wir uns ja einschätzen, einstufen können. Was kann unser Körper? Wo ist unsere Leistungsgrenze? Und mit diesen Werten trainieren wir uns. Darüber werden wir besser, wenn wir das richtige Training steuern. Wann machen wir, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich sehe so oft viele Intervalle rennen, wo ich mich frage, okay, man sieht da immer nur ein kleines Stück von dem Kuchen. Man sieht vielleicht nur eine Trainingseinheit, man kennt ja nicht das ganze Konzept. Aber bei manchen Workouts frage ich mich dann, okay, da läuft jetzt jemand 4 Minuten eine VO2 Max und hat Pause dazwischen 1 Minute. wo ich mir denke, okay, 4 Minuten hart laufen, VO2 Max, nur 1 Minute Pause, da ist die Pausengestaltung, passt da irgendwie nicht. Oder man macht 30 Minuten, versucht man VO2 Max zu machen, wo man sagt, okay, 30 Minuten lang im VO2 Max zu trainieren, das ist ja Wahnsinn. Also, wie soll man das machen? Also, es reicht, wenn man vielleicht 15 bis 20 Minuten in diesem Bereich ist. Ne? Warum macht man denn so viel? Und manchmal muss man einfach so sagen, es sind einfach irgendwelche Intervalle zusammengebaut, wo man vielleicht mal gehört haben, die sind gut, aber es wird nie auf den Athleten eingegangen, um zu gucken, was braucht der Athlet denn? Braucht er jetzt mehr Schwelle? Braucht er VO2 Max? Braucht er Kurzintervalle? Braucht er schnelle Intervalle? Vielleicht braucht er für den Kopf kurze Intervalle. Vielleicht braucht er aber auch für den Kopf mal eine Woche lang nur ruhiges Zeug. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man da einfach differenziert drauf guckt. Ja, und damit bin ich auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was daraus mitnehmen an dieser Stelle nochmal. Alles hat seine Daseinsberechtigung und interessant wird es, wenn ihr die Messung, wenn ihr so eine gemacht habt, die exakt nochmal macht, unter gleichen Bedingungen, beim gleichen Anbieter, dann habt ihr wirklich 2 reproduzierbare Werte und ihr könnt dann wirklich feststellen, was hat sich eigentlich getan oder verändert. Schwierig wird es, wenn ihr einmal da eine Laktatmessung gemacht habt und geht dann woanders hin zur Laktatmessung und ihr macht einmal da eine Spiro und geht dann da zur Spiro, dann kann da 2 völlig unterschiedliche Dinge rauskommen und ihr seht eigentlich gar nicht, was hat sich in eurem Training verbessert. Dann lieber über den einfachen Weg gehen und sagen, hey, ich mache einen Feldstufentest und mache alle paar Wochen nochmal einen Feldstufentest. Nutze einfach die Tabelle, die ihr unten habt. Und wenn ihr Bock habt und sagt, hey Alex, ich glaube, du bist vielleicht doch der richtige Trainer für mich, dann zögert nicht, bucht einfach ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich immer, alle kennenzulernen, die darauf Bock haben. Und ganz egal, welche Entscheidung du triffst, wenn das am Ende des Tages nicht zwischen uns harmoniert und nicht passt, dann ist es fein. Alles, was ich anbiete, ist ohne Laufzeit, ja, Monat für Monat. Du kannst also jederzeit entscheiden. Ich probiere es aus und wenn du merkst, es ist nichts für dich oder du sagst, boah, ich finde es so super, ich will auf jeden Fall bleiben, dann kannst du das frei entscheiden. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank, wenn ihr ja euch mit mir verbunden fühlt. Ich habe ja auch noch die High Running WhatsApp Community, kommt da gerne auch rein. Da tausche ich dann auch schon mal ein paar spannende Punkte rein. Und ja, bald kommen schon die ersten Wettkämpfe wieder, ne? Die ersten waren ja jetzt schon. Bald steht High Rocks an. Bald steht Maastricht an. Ich werde auch in Maastricht vor Ort sein. Also, wenn ihr da seid und wir uns mal austauschen sollen, ne? Oder wenn ihr Bock habt, mich mal kennenzulernen, sprecht mich an. Ich bin da sehr offen und freue mich über jeden, der da irgendwie Hallo sagt, ne? Also, ihr Lieben, haut rein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und ich muss sagen, hat ganz gut geklappt mit meinem Husten. Meine Chai Latte ist zwar jetzt kalt, aber auch kalter Kaffee macht schön. Ist das auch bei Chai Latte so? Ich weiß nicht. Also ihr Lieben, haut rein und bis zum nächsten Mal.